Weißer Rauch steigt auf über Edmonton. Wir haben ein neues BioWare-Spiel und mehr noch. Wir haben sogar ein neues BioWare, eines, das wieder Singleplayer-Rollenspiele macht und noch dazu ohne Season Pass und In-Game-Shop. Wer hätte davon vor einigen Jahren auch nur noch zu träumen gewagt? Doch nun ist Dragon Age 4 endlich da und nicht nur wir haben es sehr viel gespielt, sondern auch Michael Dowse, der Publishing Director von Baldur's Gate 3, und der hat gesagt, für mich fühlt es sich an wie das erste Dragon Age, das wirklich weiß, was es sein möchte. Und jetzt hat Michael Dowse natürlich noch mehr Lobendes gesagt, aber dieser Satz alleine, ja gut, den kann man als Kompliment verstehen, aber ich würde mal so sagen, RTL 2 ist auch ein TV-Sender, der weiß, was er sein möchte, und trotzdem würde ich nicht 60 Stunden lang Love Island bingen. Also wofür steht es denn nun, dieses neue BioWare? Was will es denn sein? Darüber wollen wir heute sprechen, denn für mich als alter Fan, der alle Dragon Ages bisher gespielt hat, gibt's da Dinge, die mir sehr gut gefallen, aber auch ein paar Sachen, die ich mir anders vorgestellt hätte. Und deshalb begrüße ich nun in unserer Talkrunde Leia, die Chefredakteurin von meinem MMO, die sagt, Baldur's Gate 3 war ein Arthouse-Film, der irgendwie trotzdem beim Mainstream angekommen ist, und Dragon Age 4 ist dagegen Popcorn-Kino. Hallo Leia.
Hi.
Popcorn-Kino, da werden wir gleich drüber sprechen müssen, was das heißt, nämlich mit dem GameStar-Chefredakteur Heiko, der nicht nur im echten Leben maximal auf Tischtennis geskillt hat, sondern auch sagt, seit Baldur's Gate 3 gab es kein Spiel, auf das sich meine Leute nach Feierabend so sehr gefreut haben wie auf Dragon Age The Veilguard. Hallo Heiko.
Hi.
So, schön, dass ihr da seid. Bevor wir über das eigentliche Spiel sprechen, und da gibt's viel zu besprechen, lasst uns einen Elefanten im Raum adressieren, nämlich den Elefanten der Keyvergabe. Wer hat denn alles Zugang zu diesem Spiel bekommen und warum gibt es überhaupt dieses System der Keyvergabe und der Embargos? Was steckt da dahinter, Heiko?
Relativ simpel, bevor ein Spiel offiziell im Laden ist, gibt's nur einen, der bestimmt, wer Keys bekommt und wer nicht. Und das sind diejenigen, die denen das Spiel gehört, nämlich dann der Publisher oder Entwickler. Und Key-Kontingente sind begrenzt. Keys müssen auch tatsächlich, das wissen viele nicht, intern bezahlt werden. Und nicht nur intern, sondern auch gegenüber Sony, gegenüber Nintendo, gegenüber Microsoft, also auch gegenüber den Lizenzhaltern. Und das heißt, dass Keys in irgendeiner Form limitiert werden und auch Publisher darüber entscheiden, wer Keys bekommt und wer nicht, und dafür bestimmte Kriterien haben, das ist erstmal völlig gang und gäbe. Das ist bei jedem einzelnen Test, jeder einzelnen Preview so der Fall. Und dass sich natürlich Publisher und Entwickler auch im Vorfeld überlegen, wem sie diese Keys geben, wo ergibt es für sie Sinn, wo ergibt es für sie weniger Sinn, ist erstmal auch bei jeder einzelnen Keyvergabe der Fall. Also ob es da jetzt, und es kann auch sehr gut sein, dass Publisher mal sagen, okay, ich fühle mich von Content Creator X oder Medium Y ungerecht behandelt, die bekommen erstmal keine Keys mehr von mir. Ist auch erstmal nichts ungewöhnlich, gab's bei GameStar auch schon, gibt's bei vermutlich auch jedem Content Creator. Aber der Witz an der ganzen Sache ist, bei denjenigen, die wirklich groß sind und die Reichweite haben, also ich habe es tatsächlich in den letzten Jahren nicht mehr erlebt, zumindest bei uns. Also es gibt manchmal Spiele, wo künstlich allgemein Keys zurückgehalten werden. Also das heißt so, wir schicken die, es wird ganz so auf kurz vor knapp, ihr kriegt die Keys leider erst zum Release. Und dann weißt du immer schon, okay, absolutes Vertrauen haben sie nicht in dem Titel. Und ich habe es jetzt bei GameStar und eigentlich auch bei allen größeren Medien nicht mehr erlebt, dass da irgendwelche Keys zurückgehalten werden. Dass da sicherlich EA in der Kommunikation, übrigens auch EA, nicht BioWare, BioWare hat bei der Keyvergabe nichts mitzureden, sich vielleicht auch nicht ganz clever verhalten hat, steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber ja, das, also erstmal, ich habe immer nur so gedacht, als da die Debatte, ja, what else is new, so.
Ja, ich Ich finde es ganz interessant, dass wir in dem Fall ja auch durchaus, ne, man sieht Influencer, die halt keine Keys bekommen haben. Sehr oft heutzutage ist es umgekehrt, dass Influencer zuerst Keys bekommen und Zugänge zu neuen Spielen. Paradox macht es sehr gerne bei ihren Strategiespielen, die ganz YouTube und Twitch mit Keys versorgen, aber dann bei der Presse sagen, ja, nee, also
die ist uns kritisch.
Ja, da ihr versteht ja unsere Spiele nicht. Was nicht stimmt, wie viel 100 Stunden habe ich in Stellaris versenkt? Ja, Freunde, okay, da kriege ich inzwischen die Keys auch, aber also es gibt genauso die umgekehrten Fälle, deswegen ist es immer schwierig, daraus dann zu konstruieren, dass Electronic Arts sich irgendwie eine hohe Metacritic-Wertung sichern wollte, weil was würden dann Publisher machen, die der Presse gar keine Keys geben? Wollen die eine extra niedrige, fiese Metacritic-Wertung?
Man muss ja auch sagen, dass in dem Fall jetzt speziell, es haben sich ja, warum die Diskussion jetzt überhaupt auch aufgemacht wurde, es haben sich ja ein paar Content-Creator dazu gemeldet mit, es gab dieses Preview-Event, da waren halt auch einige von uns da. Mhm. Also nicht jetzt wir drei, sondern jetzt von meinem MMO-Game-Pro GameStar. Es gab halt einige Content-Creator, die haben sich dazu geäußert, ja, wir hatten ja eine etwas kritischere Preview und wir haben keinen Key bekommen. Munkel, munkel. Du siehst aber genauso auch, dass Leute Keys bekommen haben, die auch kritische oder kritischere Meinungen hatten. Es gab auch Leute, die haben keine Keys bekommen, die eine positivere Meinung dazu hatten. Also es wirkte diesmal tatsächlich recht willkürlich, was die Keyvergabe anging. Also
das muss man wirklich sagen.
Richtiges System konnte ich da jetzt auch nicht hintererkennen.
Das Entscheidende für mich bei sowas ist immer, das ist in der Diskussion aus meiner Sicht ein bisschen untergegangen, zumindest in der konstruktiv geführten Diskussion, ist das Thema NDA tatsächlich.
Ja.
Denn auch da ist es erstmal nichts Ungewöhnliches. Man bekommt einen Key und dann gibt es ein sogenanntes Non-Disclosure Agreement, wo dann auch gesagt wird, und das ist auch sinnvoll und fair für alle, ab diesem Zeitpunkt dürfen Reviews online gehen. Und das ist übrigens auch im gesamten Journalismus so, ja. Also auch wenn irgendwie ein Politiker zurücktritt, dann werden auch Journalisten vorab informiert und gesagt, ab dann dürft ihr damit raus, nämlich erst nachdem ich die Pressekonferenz zu dem Thema gemacht habe. Auch da gibt's schon Vorgespräche, auch da gibt's schon Mitteilungen, die vorab verschickt werden. So, das ist ganz normales Thema im Journalismus. Das Entscheidende ist, was steht in diesen NDAs drin? Was darf man nicht? Und das ist etwas, auf das wir sehr genau schauen, nämlich ermöglicht uns das NDA ein kritisches, faires Review zu schreiben. Und auch da wird immer gesagt, ja, man darf nur Dinge schreiben, die positiv sind oder so. Und das ist halt alles Quatsch. Das würde kein vernünftiger Journalist dieser Welt unterschreiben. Es gab da, ich glaube, wir haben ja mal geschaut, wann war das letzte Mal so ein Skandal? Ich glaube, das war 2018, als Nvidia da ein paar lustige Ideen hatten, wie sie so ein Standard-NDA machen wollten. War ja auch gesagt, habt ihr einen Vogel? und das war dann auch ganz schnell wieder erledigt. Und was ich sagen kann, ist, dass wirklich das NDA zu Dragon Age, das war halt ein Witz. Also da stand halt wirklich nur drin, hey, wir haben halt eine Bitte, spoilert nicht folgende Dinge. Und wo ich dann auch gesagt habe, naja, wenn ich das spoiler, dann werde ich sowieso von der Community gefedert. Also das ist in Ordnung. Aber es kann auch sein, kam auch schon vor, und das muss ich an der Stelle auch schon mal nochmal sagen, dass ich auch wegen eines Spoilerverbots ein NDA nicht akzeptiert habe, weil dieses Spoilerverbot bedeutet hätte, dass ich ein Spiel wegen eines Reveals am Ende nicht hätte kritisieren dürfen. Das war aber für mich wertungsrelevant. Und da haben wir gesagt, nee, das ist Quatsch, machen wir nicht. Ja Gott, dann geht halt unser Test erst zum Release live. Aber im Fall von Dragon Age, wie gesagt, wie die Key-Vergabe war sicherlich nicht clever und auch nicht für alle transparent und nachvollziehbar, wobei auch keine Key-Vergabe wirklich transparent ist, weil das wissen nur die Publisher wissen, wie viele Keys es weltweit gibt und wer alles einkriegt. Und das NDA war wirklich, also da habe ich ganz andere NDAs schon gesehen, insbesondere bei AAA-Titeln.
Ja, das Allermeiste, du hast ja schon gesagt, was an Regeln da drin zu finden ist, ist Spoilervermeidung. Ne, ich liebe diese Spoilerlisten, wo da einfach aufgelistet ist. Bitte verratet folgende 10 wirklich total krasse Storytwists nicht. Und dann liest du das ja. Und dann sagst du so, ja, danke schön. Jetzt brauche ich auch nicht mehr spielen.
Das kommt
mit dem Beruf.
Weil besonders schön finde ich auch immer, wenn du dann hast irgendwie, ja, in diesem Gebiet dürft ihr genau bis zu dem Punkt dann und ja, dieses eine Element dürft ihr dann aber nicht zeigen und von dem Bosskampf dürft ihr dann vielleicht das, aber zeigt bitte nicht seinen großen Zeh. Also jetzt irgendwie so Also das solche gibt's auch,
ja. Das war ja einer der Gründe, warum wir damals das Testvideo zu Resident Evil 4 nicht zum Embargo oder beziehungsweise vor Release gemacht haben, weil das war dann halt wirklich so, bitte zeigt nur Szenen aus Kapitel 1 und da auch bitte nur das und, oder aus Kapitel X, ne, und dann nur das und das, wo wir gesagt haben, das ist doch kein vernünftiges Testvideo dann am Ende. Wir müssen doch das komplette Spiel zeigen können. Das ist doch das, was die Leute interessiert. Natürlich würden wir nicht spoilern, aber irgendwas aus Kapitel 3 zu zeigen, wäre schon nicht schlecht. Ja, und dann hat natürlich so ein Testvideo auch überhaupt keinen Sinn.
Das kann man tatsächlich auch mal zusammenfassend sagen. Wer spoilerempfindlich ist, darf niemals, niemals Spieletester werden. Denn dann wirst du so oder so versaut.
Gut, das ist wahr. Das ist wahr. Es gibt auch bei uns intern eine Spoilerliste zu Dragon Age The Veilguard, die ich auch schon durchgelesen habe. Zu meinem Leidwesen, aber ja, aber es war auch cool. Also ja, da stand noch ein paar Sachen drin, die ich noch nicht wusste zu dem Zeitpunkt. Also ganz spannende Sache. So, das ist so ein bisschen vielleicht das Thema. Kiefergabe wirkte sehr willkürlich jetzt tatsächlich bei Veilguard. Vielleicht um den Begriff nochmal zu erklären, weil den auch nicht alle immer kennen. NDA steht für Non-Disclosure Agreement, für eine Geheimhaltungsvereinbarung, die einfach nur daher kommt, dass vor dem Release der Publisher natürlich Urheberrechte hat an dem Material, was er veröffentlicht. Die hat er auch nach Release noch. Aber wenn das Spiel erstmal draußen ist, dann ist es relativ üblich, dass man es halt frei streamen und frei zeigen kann. Es gibt ganz wenige Publisher, die dann immer noch ein bisschen kritisch sind. Nintendo zum Beispiel. Aber so grundsätzlich ab Release ist es freiwillig. Vor Release kann natürlich der Publisher da sehr klare Regeln aufstellen, was mit seinem Material geschehen darf. Aber was wir, und das ist die Bottomline, das hat auch Heiko schon gesagt, Leia sieht das natürlich genauso, ist, was wir nie unterschreiben würden, ist irgendwas, was uns eine Meinung vorschreibt. Niemals. Würde ich auch nicht machen. Ne? Wenn da irgendwas drinsteht, aber ihr müsst es gut finden, ja, würde ich sagen, ja, nee. Jetzt finde ich es aus Prinzip schon mal ein bisschen schlechter. So, das ist das Thema NDAs und Keys. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Leia, wie kannst du so gute Zitate hervorbringen? Popcorn-Kino oder auch Veilguard ist das ideale Dragon Age für alle, die Dragon Age noch gar nicht kennen.
Ja, es ist Headlines können wir bei meiner Ruhe machen. Nee. Ich habe halt, also das allererste, was mir tatsächlich eingefallen ist, war das mit dem Popcorn-Kino. Und ich wurde schon beim Testen, ich bin mittlerweile intern bisschen bekannt dafür, dass ich recht viel Baldur's Gate 3 gespielt habe und auch sehr viel darüber rede.
Waren es nicht über 1000 Stunden oder
so? 1000 Stunden sind es jetzt mittlerweile, ja. Also ich war sehr viel beschäftigt mit dem Spiel im letzten Jahr. Gefällt mir sehr gut. Und als ich dann halt angefangen habe, Dragon Age zu spielen, war das... Ich glaube, das hat keine 5 Stunden gedauert. Da hatte sich so dieses Popcorn-Kino bei mir im Kopf geformt. Und dann habe ich, weil mich dann auch sehr viele Kollegen und Kolleginnen gefragt haben, wie findest du es denn jetzt so im Vergleich zu Baldur's Gate 3? Mhm. Und das ist dann so das, was sich bei mir, wie gesagt, im Kopf etabliert hatte. Mit Baldur's Gate 3 ist mehr so dieser Arthouse-Film, der es in den Mainstream geschafft hat, weil sie sehr viele gute Knöpfe einfach da gedrückt hatten, auch die Menschen emotional auch berühren. Und ja, das war schon überraschend für mich, wie groß das Spiel dann tatsächlich geworden ist und wie sehr es in den Mainstream gekommen ist. Und bei Dragon Age, da war das dann so dieses, du gehst rein, es ist ein bisschen bunter, es ist sehr linear, ich musste nicht wirklich viel nachdenken. Man kann auch nachdenken bei dem Spiel, so ist nicht, vor allem nach hinten raus. Aber jeden Abend fand ich es einfach super, mich hinzusetzen, ein paar Stunden da durchzugehen und mit meiner Kriegerin dann einfach, so wie man es jetzt gerade auch im Gameplay hier sehen kann, einfach nur so ein bisschen Schaden austeilen, der Questline folgen. Ich bin auch hauptsächlich nur der Hauptquest gefolgt. Ich habe kaum was links und rechts gemacht, außer so die Companion-Quests. Die habe ich dann schon noch mitgenommen. Und das war wirklich so dieses, aber ein Popcorn-Kino ist für mich kein negativer Begriff, sondern es ist einfach schön gewesen, wie wirklich also betonenswert, ein guter Marvel-Film. Na, wenn du in einen guten Marvel-Film reingehst und am Ende denkst, ja, ich habe eine gute Zeit gehabt. Also ja. das ist für mich das, was es ausmacht. Und deswegen hatte sich quasi so diese Headline oder diese Schlagzeile in meinem Kopf dann gebildet.
Ja. Ich möchte kurz auf der Tonspur beschreiben, wie Heiko gerade reagiert hat, als du gesagt hast, ich habe gar nicht so viel Nebensachen gemacht und ganz viel liegen lassen. Ihm ist buchstäblich der Kopf explodiert.
Und ich habe nicht mal erwähnt, dass ich nicht mal so viel gelesen habe. Kein Tagebucheintrag, so nee, weg damit. Ich
will diese Schmerzen.
Ich will in den nächsten Kampf.
Wie ging's dir? Das Eines der ersten Spiele seit langem, seit Baldur's Gate 3, bei dem unser Redaktionsteam selbst nach Feierabend gesagt hat, boah, wir haben Bock drauf, weiterzuspielen.
Das ist völlig irre gewesen, ja. Also, ich muss vielleicht kurz Kontext zu mir. Ich bin auch genau wie du alter BioWare-Fan. Ich habe mir wirklich wegen der wegen des GameStar-Tests damals Baldur's Gate 1 gekauft. die amerikanische Box-Version von Baldur's Gate 2 ziert bis heute mein Arbeitszimmerregal. Schaut mal alte Streams. Und das ist, also ich liebe auch Party-Rollenspiele, ja, Pathfinder, Wrath of the Righteous, den ganzen Kram. Ich mag aber auch tatsächlich, darauf kommen wir bestimmt später noch, japanische Rollenspiele sehr gerne. Also eher lineare Erzählweisen, relativ klare Systeme, und hab nur 200 Stunden in Baldur's Gate 3, also ein Fünftel leer, es tut mir leid.
Lächerlich.
So, aber was ich tatsächlich seit Baldur's Gate 3 nicht mehr so erlebt habe, ist, also wir hatten viele Keys, logischerweise, weil wir mussten ja auch ein Sonderheft füllen. Und wir hatten viele Leute, die dann halt nach Feierabend sagten, ja geil, wieder Dragon Age spielen. Und ich denke so, Alter, ich hab am Freitag angefangen und ich bin jetzt schon 30 Stunden drin. Ha, ich hab's ja drauf. Und dann so, ja, ich bin schon 40 Stunden drin. Na, darf ich hier Spoiler? Ich hab 50 Stunden auf der Uhr. Was geht denn hier ab? Und ich habe mich schon gefragt, warum das so ist, denn auch ich sehe tatsächlich ein paar Punkte kritisch an Dragon Age. Für mich war es eher so, dass ich mich vom Spiel veralbert gefühlt habe, als ich so gespielt habe, weil mir die Trailer so ein sehr, ja, so modernes Rollenspielerlebnis suggeriert haben. Und nach dem Spiel habe ich gedacht, das ist ja, ich habe mich so stark an Origins erinnert gefühlt, in vielerlei Hinsicht, und auch mit ein paar Ausnahmen. Und ich finde das Dragon Age The Veilguard in vielerlei Hinsicht ganz schön rückständig ist, ehrlich gesagt. Das hat positive Aspekte. Also ich fand es teilweise auch schön nostalgisch tatsächlich und teilweise gesagt, ey, das Genre ist doch eigentlich schon weiter. War ganz interessant. Und trotzdem, und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir beieinander sind, nämlich, es hat offensichtlich sowas Wohlfühlartiges. Man kann sich da einfach abends ins Sofa lümmeln und wie so bei einer guten Serie mal so eine Folge, und das ist das auch, was ja auch der Publishing Director von Larian gesagt hat, mal so ein, zwei Folgen wegbingen, hat ein gutes Gefühl dabei und hey, war ein geiler Abend.
Ja, ja, absolut.
Es ist eine gut gemachte, charaktergetriebene Netflix-Serie, die 9 Staffeln lang ist und zum Binge-Watching einlädt. Das hat Michael Daus gesagt. Aber was meinst du denn mit altmodisch? Das musst du mir erklären.
Also zum einen, wie das gesamte Spiel strukturiert ist. Das ist 1:1 Origins minus die elendigen Latschereien durch die tiefen Wege, die auch niemand vermisst. So, das heißt, wie das gesamte Spiel strukturiert ist, dass du halt linear bestimmte Themenwelten dir auf dieser Oberweltkarte erschließt. Du kannst innerhalb dieser Themenwelten nur bestimmte abgesteckte Bereiche erkunden, in denen bist du frei. Du siehst aber schon, da kommt noch mehr. So, dann gehst du aber erstmal in eine andere Themenwelt. Und dann, später im Verlauf der Story, jetzt kannst du wieder zurück. Und die Welt öffnet sich sukzessive. Die einzelnen Welten öffnen sich sukzessive. Das ist 1:1. Das Level-Design, also dieses Schlauchige innerhalb von geöffneten Gebieten, ist sehr, sehr gleich. Also ich würde fast behaupten, du kannst ein paar dieser Minimaps von Origins auf The Veilguard legen. Und auch der gesamte Mix und auch wie sich das Spiel zusammensetzt, also so der Rhythmus des Spiels fühlt sich sehr ähnlich an. Ja, die Kämpfe selbst haben einen anderen Rhythmus, aber die Balance aus Dialogen, Erkunden, Kämpfen, das fühlt sich fast genauso an wie damals und fühlt sich auch für mich fast genauso an wie in Dragon Age 2. Tatsächlich hatte Inquisition für mich deutlich mehr Längen. Also deswegen, es war für mich so von diesem ganzen Dragon Age Feeling, was diese grundsätzliche Spielmixtur, also aus Charaktermanagement, Reden, Erkunden und Kämpfen angeht, ist es für mich auch sehr, sehr Dragon Age-ig, wenn ich das sagen darf.
Leia, wie war das für dich? Es war dein erstes Dragon Age. Wir haben auch gerade die Frage schon gehabt, wenn ich Dragon Age 1 und 2 gespielt habe, das hast du jetzt natürlich nicht, aber 3 übersprungen habe, und das ist der wesentliche Teil, weil in 3 wird das Story-Fundament gelegt für dieses Spiel. Also das Allermeiste, auf das sich Dragon Age The Veilguard bezieht, ist Dragon Age Inquisition relevanter Inhalt. Alles, was vorher war, ist mehr oder weniger ferne Vergangenheit. Auch die Entscheidungen aus den alten Spielen werden zu meinem schmerzenden Herzen hin nicht behandelt und nicht thematisiert im Spiel, sondern nur 3 Entscheidungen aus Inquisition spielen überhaupt eine Rolle, die du am Anfang einstellen kannst. Aber wie ist es denn, wenn man Inquisition nicht gespielt hat? Ist es trotzdem was, mit dem man Spaß haben kann?
Ja, also das Gut. Ding ist, wir haben mit 2 Leute in der Redaktion gehabt, die jedes einzelne Dragon Age gespielt haben. Und 2 Leute, mit denen wir gespielt haben, inklusive mir, die jetzt zum ersten Mal da waren. Und wir haben unfassbar unterschiedliche Ansichten über das Spiel gehabt, auch unterschiedliche Kritikpunkte. Und gerade Dinge, wie du sie gerade angesprochen hast, sowas wie mit den Story-Entscheidungen, die dann mitgetragen werden, ist mir egal. Weißt du, ich komme in das Spiel rein, es ist alles neu für mich, komplett neue Lore, komplett neue Welt. Und du brauchst auch das ganze Vorwissen nicht, um da mitzukommen. Du kannst in der Theorie die Texte lesen, ja, aber selbst das habe ich nicht gemacht. Warum auch? Nee, und man hat's ja auch tatsächlich, wenn man so, zu meiner Verteidigung vielleicht auch mal, man hat's ja auch ein bisschen eilig, wenn man so ein Spiel dann testet und so zumindest zu so einem Stream wie jetzt so weit kommen möchte wie möglich. Das heißt, da deswegen habe ich auch teilweise links und rechts einfach viel liegen lassen, weil ich zumindest so die Hauptstory weiterhaben wollte. Und es hat für mich wirklich überhaupt nichts ausgemacht, dass ich die Spiele nicht gespielt habe. Und ich glaube sogar ganz im Gegenteil, dass sowohl ich als auch die Kollegin Sophia Weiß in dem Fall einfach mit einem sehr offenen Auge dran gegangen sind, ohne irgendeine Erwartungshaltung an alte Spiele. Und ich glaube, das macht tatsächlich einen riesigen Unterschied aus. Ja. Weil wenn ich mich dann mit unserem Haupttester jetzt gerade Benedikt dann unterhalten habe, der eben Dragon Age lebt und lebt. Der hat sich zum Beispiel auch wahnsinnig daran gestört, dass er seine Entscheidung nicht mitnehmen konnte. Mhm. Der hat sich an Dingen gestört, wo ich gedacht habe, ja, ist mir doch egal, was du da jetzt an Störfaktoren hast wegen bestimmten Story-Sachen und wie sich dann Sachen in der Lore entwickelt haben und dies und jenes. Also ich glaube tatsächlich, Leute, die egal mit welchem Dragon Age irgendeine Verbindung haben, weil man hat ja in solchen Reihen dann oft irgendein Lieblingsteil in irgendeiner Form. Und wenn du dann immer dein Lieblingsteil im Kopf hast, dann wirst du das natürlich immer damit vergleichen. Und für solche Leute hat dann wahrscheinlich auch ein Dragon Age The Veilguard ist schwieriger zu überzeugen als für Leute, die neu reinkommen. Deswegen sind wir dann auch bei uns, bei meinem MMO geschlossen mit allen, als wir uns dann hinterher die Köpfe zusammengesteckt haben, haben wir gesagt, nö, eigentlich ist es ideal für Einsteiger, die noch nie was damit zu tun hatten. Ich finde, es ist sogar eigentlich ein ganz gutes Einstiegsspiel für allgemeine Rollenspiele rein, weil es dich sehr gut mit an die Hand nimmt. Und ja, also wenn ihr so wie ich seid und nie irgendein Dragon Age gespielt habt, ihr kommt da locker rein, ohne Probleme.
Wie ging's dir, Heiko? Du kommst ja wie ich aus einer Dragon Age-Vergangenheit. Hat es deine, weil Erwartungshaltung ist, finde ich, das Gretchenwort. Eigentlich ist es eine Gretchenfrage, aber ich präge jetzt einfach diesen Begriff, Hashtag Gretchenwort dieses Spiels. Mit welcher Erwartung man dran geht, formt sehr stark, was du dann, wie gut du es findest.
Das ist eine super spannende Frage, gerade weil unsere Psyche auch komische Dinge mit uns macht dabei. Ich habe tatsächlich eine Vorbereitung, weil man muss ja dazu sagen, Dragon Age Inquisition ist 10 Jahre her.
Ja, ja.
10 Jahre.
Unendlich
so. Und ich habe das tatsächlich, ich habe alles in den Hinterlanden abgefarmt. Alles, jedes Fragezeichen. So. Ich bin da Completionist, ja, genau. Also ich habe die damals alle durchgespielt, ich bin aber jemand, der spielt Spiele nur einmal durch. So, und vielleicht Baldur's Gate, vielleicht ein zweites Mal, vielleicht.
Das lohnt sich.
So, aber
Dark Urge auf jeden Fall, egal.
Ja, genau. Aber normalerweise einmal so. Das heißt, es ist bei mir alles sehr lange her gewesen, dass ich die Dinger gespielt habe. Ich habe gedacht, na komm, schaust du noch mal rein. Und ich habe dann Dragon Age Origins gespielt und habe das dann auch ein bisschen so in Kontext gesetzt zu dem, was ich teilweise bei uns auch in den Foren lese, was an diesem Spiel alles so toll gewesen sei und so. Ich habe mir schon gedacht, also, es gibt bestimmte Stärken, die das Spiel nach wie vor hat, aber was so Pacing angeht, was auch die Optik angeht, ist es gar nicht mal so gut gealtert. Und auch tatsächlich Dinge, die jetzt teilweise irgendwie The Veilguard vorgeworfen werden, von wegen, das Kampfsystem sei nicht tief genug. Ey, als ich die Kämpfe gespielt habe in Dragon Age Origins, das ist in vielerlei Hinsicht relativ identisch tatsächlich. Also diese Synergieeffekte, du machst erst das und wenn du dann das machst, dann macht's bumm. Das gibt's 1:1 so in Origins. So. Und die Skill-Auswahl pro Charakter ist da auch sehr eingeschränkt. Und ich weiß noch, wie wir uns damals noch drüber aufgeregt haben, so, ja, Baldur's Gate 2 hatten aber 100 Zauber mehr so als jetzt in Origins. Das war schon relativ runtergedampft. Das war interessant. So, deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen anders reingegangen. Auf der anderen Seite fand ich es tatsächlich ganz smart, wie sie es gemacht haben. Da würde ich mich tatsächlich auch noch mal deine Meinung interessieren, weil ja Solas ein sehr interessanter Charakter ist. Und das haben viele vergessen. Der Twist mit Solas wurde ja erst im Add-on von Inquisition reingebracht. Das war ja nicht mehr Teil des Hauptspiels.
Also ganz am Ende von Inquisition gibt es ein ganz wenige Minuten des Twists, aber das Addon hat's dann natürlich ausgebaut.
Er hat's ausgebaut, so. Man merkt halt diesem Spiel, glaube ich, in den ersten Minuten direkt an, okay, dieser Typ hat Backstory.
Ja, so. Auf jeden Fall.
Und das greift The Veilguard, ohne zu viel zu verraten zu wollen, diese Backstory von Solas greift es sehr, sehr geschickt auf. Und dadurch habe ich mich schon wieder abgeholt gefühlt. Natürlich arbeitet The Veilguard auch sehr geschickt mit Cameos. Mhm. Ja, also es tauchen schon von Morrigan, ich glaube, das kann man sagen, die kamen, Varric und Morrigan, zwei zentrale Charaktere, spielen noch zentrale Rollen. Es gibt aber auch viele andere schöne Wiedersehen und interessante Wiedersehen. Bei manchen hätte ich mir dann gedacht, okay, da wäre noch mehr drin gewesen.
Definitiv. Also das habe ich mir bei fast allen gedacht, ehrlich gesagt. Ja. Ich will jetzt da auch nicht ganz konkret herausheben, welche Figuren
deswegen
ich meine, aber
es auch, es sind eher Cameos.
So, ja, sind Cameos, ja.
Und nicht irgendwie, dass das jetzt große Charaktere sind, so. Aber ich denke mir, ey, das letzte Spiel ist 10 Jahre her. Das ist schon in Ordnung, dass sie da einen neuen Story-Arc öffnen. Und sie lassen das Spiel ja auch in der neuen Region stattfinden, was ja auch recht geschickt ist. Also ich fand's nicht schlimm.
Ja. Ich habe dieses Spiel angefangen, auch mit einer sehr klaren Erwartungshaltung, die wir auch schon oft verpodcastet haben und vertalkt haben hier bei der GameStar. Nämlich ein Dark-Fantasy-Spiel wieder zu bekommen, wie es früher war. Auch ein bisschen ein deprimierendes Spiel vielleicht zum Teil. Ich wollte wieder Entscheidungen, bei denen ich einfach vor dem Bildschirm sitze und nicht weiß, was ich tun soll, weil sie so hart sind oder weil es auch kein klares richtig oder falsch gibt. Ich wollte das wieder bekommen, was ich insbesondere in den alten Dragon Ages geliebt habe. Und dann fange ich an, The Veilguard zu spielen und am Anfang war ich wirklich so, oh, ich will ja niemandem zu nahe treten, aber das ist irgendwie Hashtag not my Dragon Age. Mhm. Weil es sich am Anfang halt sehr viel Zeit lässt, dich da reinzuholen. Es gibt sehr viel Exposition, sehr viel Kennenlernen. Wenn man möchte, sehr viel zu lesen, ja, aber es fängt halt sehr gemächlich an, selbst spielmechanisch gemächlich, weil auch bestimmte Kampfmechaniken erst nach und nach dazukommen. Und dann habe ich mir schon so gedacht, also ich spiele es weiter, ja, weil ich will es auch sehen und es ist ja jetzt nicht schlecht in dem Sinne, aber es hat mich nicht so mitgenommen und es ist wirklich aber dann der Fall, je länger man es spielt, ne, siehe hier die 9-staffelige Netflix-Serie von Michael Jaus, desto mehr nimmt's dich mit und desto knalliger wird's und bis zu einem Punkt, den ich nicht spoilern möchte, in der Story, von dem es dann halt richtig losgeht, ja, wo du das Gefühl, okay, jetzt kommt richtig Tempo rein.
Ja, genau, das fand ich übrigens super. Hä? Also ich fand das wirklich schön am Anfang. Ich habe so schon das Gefühl gehabt, man wird sehr an die Hand genommen am Anfang und das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, so wie mit dem Solas, als auch jemand, der jetzt nicht so tief drin ist oder gar nichts vorher gespielt hat, so man merkt schon, ja, okay, irgendwie ist der Typ wichtig und irgendwie haben Leute mit ihm anscheinend eine Beziehung und nach hinten raus verstehst du halt auch mehr, auch als jemand, der neu reinkommt, was das überhaupt so storytechnisch dann macht und warum der überhaupt wichtig ist und so. Das ist schon alles ganz gut gemacht, du kommst gut mit. Aber so gerade so dieses, die Mechaniken entfalten sich so nach und nach mehr, das fand ich wirklich, gerade als jemand, der vielleicht auch neu reinkommt, schon ganz gut. Und vielleicht hing es auch damit zusammen, dass ich ein bisschen am Kränkeln war, als ich die ersten Stunden gespielt habe und nicht so ganz fit im Kopf und so war. Ich fand das so schön, mich einfach nur so zurücklehnen lassen, ein bisschen an die Hand genommen. Und ich gebe dir total recht, nur noch den Punkt zu Ende mit Dark Fantasy und alles brutal und böse, das habe ich so gerade am Anfang auch nicht so gefühlt.
Es kommt nicht so. Also ich finde, was es eher mit mir psychologisch gemacht hat, dieser gemächlichere Einstieg, war, ich habe mich dann zu sehr konzentriert auf die Dinge, die mir halt nicht gefallen und die auch nicht meiner Erwartungshaltung entsprochen haben. Ja. Statt auf das, was es jetzt neu ist und was auch dieses neue, wenn man so sagen möchte, BioWare ist, dann zu sehr zu gucken, naja, es ist jetzt für meinen Geschmack und jemandem, der aus Dragon Age 2 kommt, gibt es mir nicht genug auf die Fresse. Wenn ich denke, in Dragon Age 2, spoilerfrei gesagt, die Quest mit der Mutter oder was am Ende mit Anders passiert, was überhaupt mit Anders passiert über dieses ganze Spiel hinweg, das ist so viel krasser als die Dinge, die über weite Strecken passieren in The Veilguard und so viel düsterer und deprimierender, auch persönlich halt einfach deprimierender, als das, was man hier erlebt. Das heißt nicht, dass irgendwie The Veilguard, weil es ja auch ursprünglich so ein bisschen eine der Beschwerden war über den Grafikstil, dass es irgendwie ein fröhliches Bunti-Spiel ist. Ja, die Charaktere sind knuffig, aber da wird genug an Menschenopfern, Massenmord
Alter.
Und sonst was aufgefallen. Es gibt eine wundervolle Nebenquest, in der man rausfindet, dass jemand Menschen geopfert hat, um ein krankes Kind zu retten. Das ist halt 100% Dragon Age einfach in dem Moment. Aber diese wirklich intensiven Momente und intensiven auch Entscheidungsmomente, wie sie es insbesondere gab in Dragon Age 2, wie sie es auch in dem Mass Effect zum Beispiel gibt, wenn man Rex die Pistole ins Gesicht hält und einfach nicht weiß, okay, muss ich abdrücken oder nicht? Wird das mit uns jemals funktionieren oder nicht? Die hatte ich halt da, am Anfang insbesondere, über weite Strecken gar nicht.
Also ich bin tatsächlich storytechnisch bin ich halbwegs bei dir, ja. Das ist aber tatsächlich etwas, da ist, finde ich, The Veilguard teilweise ähnlich wie Baldur's Gate 3 sogar. Denn Mass Effect und Origins und Dragon Age 2 waren da sehr plakativ. Ja, Origins, die Quest, hier ist das Kind. Möchtest du es vom Dämonen zerstören lassen oder willst du es retten?
Was
machst du?
Habe ich einen schlechten Tag, ne? Oder so.
Ja, genau. So, oder die Sache, die du mit Rex erzählt hast. In Dragon Age gibt es auch durchaus die eine oder andere Entscheidung, die im ersten Moment und so wie sie dir präsentiert wird, nicht hart wirkt oder nicht. Du kriegst dann aber 10, 20, 30 Stunden später mit. Übrigens, weil du das gemacht hast, ist jetzt das passiert. Und du denkst, oh, das wollte ich aber nicht. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich verstehe aber total, was du meinst. Dieses Plakative und auch dieses der Auftakt von Origins, total düster, so mit der Schlacht. Wo ich wieder anderer Meinung bin, ist tatsächlich spielmechanisch. Da bin ich eher bei Lea. Weil, Alter, der Auftakt von Dragon Age 2, das war ja noch
ja, gut, okay.
Ey, bitte. Super schlauchig. So, Dragon Age 1 ist auch da wieder eigentlich fast schon eine Reminiszenz. Ja, auch in Origins fängt's mit einer großen Schlacht an, direkt am Anfang. So, ne, hier ist gerade eine Belagerung. Das heißt, das ist so, ja, hallo, old friend. Also, da fand ich's gut. Mich hat dieser langsame Auftakt, der hat mir weniger spielmechanisch, da habe ich auch gesagt, hey, da könnt's mal ein bisschen mehr Gas geben. Ich fand's aber tatsächlich storytechnisch ganz geil, weil mich dieses Party-Collection-Ding hat mich wohlig an Mass Effect 2 erinnert. Also halt erstmal, wir bringen die Band zusammen, ja? Das ist cool gemacht. Vor allem aber, und das ist etwas, wo ich glaube, dass es die Leute, wenn sie wirklich lange The Veilguard spielen, sagen, okay, das ist jetzt nochmal eine neue Messlatte für Mass Effect 2. Während in Mass Effect 2 spielst du quasi pro Charakter eine Quest und dann hast du vielleicht nochmal so ein paar Geschichten, hat hier jeder einzelne Charakter einen richtig geilen, richtig langen Story-Arc, die auch richtig geil und wirklich grandios in einem fantastischen Finale zusammenlaufen.
Nee, nicht. Achso, vom Spiel insgesamt.
Vom Spiel insgesamt.
Definitiv.
Vom Spiel insgesamt. So, wo du halt denkst, okay, das ist quasi schon nochmal für das klassische BioWare-Storytelling, das war ja schon immer sehr charakterbasiert, schon nochmal eine neue Evolutionsstufe. Das ist vielleicht für mich sogar der Bereich, in dem sie sich am meisten weiterentwickelt haben, während sie in vielen anderen Bereichen komplett stagniert sind.
Ja, das sagen aber auch wirklich alle, mit denen ich gesprochen habe, die jetzt schon eine Weile spielen, so hinweg, so die Companion-Quests und Entwicklungen, die sind wirklich grandios. Und das erwartest du am Anfang auch nicht so. Weil, am Anfang denkst du halt echt, okay, irgendwie alle so ein bisschen platt und ja, sind irgendwie schon sympathisch, aber ich hatte echt direkt zu Anfang keinen, anders jetzt zum Beispiel als in Baldur's Gate 3, da sind direkt schon zu Anfang so ein paar, wo ich denke, oh ja, dich mag ich, ah, bei dir weiß ich noch nicht so, ne? Und die waren halt alle, ja, ist okay, dass ihr da seid, ich spiele jetzt mit euch. Aber so nach hinten raus, so war ich so überrascht, wie tief das teilweise dann mit den verschiedenen Charakteren geht, dass sie mir dann doch irgendwo auch ans Herz gewachsen sind. Dass ich hatte tatsächlich auch erst nicht vor, die Companion-Quests mitzunehmen, weil ich wollte nur so richtig straightforward, Hauptstory abschließen, durch, bam, dann bist du zum Release wenigstens damit fertig und kannst auch vernünftig talken. Aber dann war ich halt auch so in diesen Companion-Quests mit drin, das lohnt sich einfach, die auch mitzunehmen. Also
das ist halt spielmechanisch nicht immer spannend tatsächlich. Mhm. Also da habe ich eher mein Problem mit. Aber ich finde es zum Beispiel auch großartig. Und das kann man kann, es ist ein bisschen Geschmackssache. Man kann es The Wailguard vorwerfen, dass es sich sehr viel Zeit nimmt am Anfang. Ich meine, wir reden hier, ich werde darin problemlos 100 und mehr Stunden versinken für ein Playthrough, weil ich mir Zeit nehme, weil ich die Nebenquests mitnehme, weil es sich auch, das Spiel nimmt sich ja wirklich Zeit für die ruhigen Momente.
Das stimmt.
Also richtig viel Zeit. Und das ist halt, wenn man es mal spielmechanisch runterbricht, ein stupides Abklappern von Points of Interest in manchen Quests, ja, was spielmechanisch unfassbar langweilig ist. Also, aber ich habe trotzdem, ich beschleunige nicht die Dialoge, ich höre den Leuten gerne zu. Ich genieße auch die ruhigen Momente in diesem Spiel, weil ich auch weiß, okay, es geht demnächst auch wieder ab.
Ja, das ist aber gut so, ja. Ich meine, das hat der Cyberpunk auch fantastisch gemacht. Die Gespräche, die du führst, einfach nur auf dem Dach sitzend, sind intensiver oft als irgendwelche Action-Momente oder sowas. Ich finde es nicht ganz die Magnitude von einem Cyberpunk jetzt in The Wailguard, aber es ist trotzdem schön, wenn du irgendwie Kaffee trinken gehst. Was übrigens, das muss ich kurz erzählen, die einzige Stelle war, wo ich dieses Spiel per Alt-F4 beendet habe und die Szene neu gestartet habe, weil du sitzt beim Kaffee trinken, dann fragt dich dein Gegenüber, ach, es gibt ja diesen bitteren, süßen Kaffee und dann, wie findest du das? Ist das für dich auch was? Und ich kann dann sagen, ja, das ist genau meins oder gibt's nicht auch was Süßeres oder ich trinke lieber Tee. Und ich persönlich bin jetzt eher der Fan von süßlicheren Kaffees. Ich mag diese Bitterkeit halt nicht so gerne. Und habe dann gedacht, wenn ich sage, ich will was Süßeres, dann sagt mein Charakter, weil es ist ja nie der komplette Text ausgeschrieben, sein Charakter ist dann vertont und sagt dann halt was in der Richtung, sagt dann, ich will eine heiße Schokolade. Und ich so, nein, ich will auf jeden Fall einen Kaffee. Ich will aber nicht den ich muss neu laden und doch sagen, okay, ich will einen Kaffee. Da hau ich schon gegen mein Mikro vor Wut. Aber das war dann die eine Stelle, wo ich neu laden musste, weil ich mit meiner Dialogentscheidung nicht zufrieden war. Was ich meine, eher was so ein bisschen für mich erstmal, ich möchte sagen, eine Umgewöhnung war und un-Dragon Age-ig, ne? Weil es einfach, ich was anderes erwartet hätte, vielleicht auch zu Unrecht, weil in Inquisition war es auch schon so in die Richtung, ist halt die Tonalität und auch die Tonalität innerhalb deiner Gruppe und mit deinen Companions zusammen, weil die sehr positiv ist, unterstützen. Teambuilding ist ja tatsächlich eine Thematik im Spiel. Ne? Deswegen geht man ja irgendwie Kaffee trinken, Vögel füttern und erlebt all diese ruhigen Momente. Und auch dein eigener Charakter ist ja manchmal halt ein bisschen entschlossener in der Ausdrucksweise, wenn du möchtest. Und manchmal ein bisschen vielleicht auch wütend, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. Oder halt auch sehr positiv unterstützend. Aber grundsätzlich immer positiv. Ne? Ja. Und nie arschig oder nie gemein, nie böse kann man nicht sein, so richtig. Also das hat mir auch ein bisschen gefehlt, weil mir da auch die, auch im Umgang mit den Companions, die sind alle, haben coole Geschichten, ne, haben interessante auch Nebenstories. Ich mag insbesondere, muss ich einfach sagen, ich sage nicht warum, aber ich mag Emmerich am allerliebsten, den Nekromanten, seine Geschichte, seine Quest, auch die Entscheidung am Ende ist fantastisch, ja. Aber auch die sind, obwohl sie so ihre Probleme und Macken haben, ein bisschen zu glatt. Ne, es gibt hin und wieder Konflikte, die sind dann relativ schnell aber auch gelöst in der Gruppe. Sie sind nicht so, Leia juckt es schon, ich bin auch, okay.
Yeah.
Sie sind nie, also sie sind nicht so völlig gebrochene Typen, wie du so in einem Pillars of Eternity oder sowas hast. Oder vielleicht auch ein bisschen in einem Baldur's Gate, wo du halt das Gefühl hast, okay, das ist halt wirklich jemand, der total kaputt ist in irgendeinem Sinne. Hier sind sie alle noch sympathisch und nett,
mehr oder weniger. Ja. Also da würde mich tatsächlich auch gleich dann einmal kurz von euch interessieren, tatsächlich der Vergleich zu den Vorgängern, weil den habe ich nicht. Aber ich habe es auch als sehr weichgespült empfunden. Also das ist so das, was ich mir groß auf meinem Notizblock auch umkringelt hatte, weichgespülte Dialoge, wo ich dann, wenn ich jetzt den Vergleich zu Baldur's Gate ziehe, weil hier bestimmt auch einige Leute sind, die von Baldur's Gate 3 kommen und denken, hey, vielleicht wäre auch ein Dragon Age was für mich und ähnlich wie ich vielleicht die Vorgänger nicht gespielt haben. Was halt dann im Vergleich zu Baldur's Gate dann wieder ist, so da kannst du ja sogar deine Companions richtig korrumpieren. Mhm. Du kannst ja sogar aus den Companions wirklich richtig böse Charaktere machen und ihre gebrochenen Psychen noch mehr brechen und so und mit deinem eigenen Charakter auch. Und hier hast du wirklich überhaupt keine Chance, aus deinem eigenen Charakter überhaupt eine Persönlichkeit zu machen. Ich sag mal, dein eigener Charakter, da ist so dieses Hauptthema, oh, du bist jetzt neuer Anführer oder Anführerin der Gruppe. Und musst dich jetzt darin finden, der Leader zu sein. Und du bist aber wirklich, so wie du es auch gerade gesagt hast, es ist sehr Teambuilding-mäßig, als wärst du eigentlich mehr so ein Coach, der die Gruppe dann zusammenführen soll. Mhm. Und dann, ich hatte teilweise so das Gefühl, ich rede eigentlich mit Teenagern. Und das, also teilweise, nicht überall, aber teilweise war es wirklich so, wie ich irgendwie so das Gefühl, so die wirkten manchmal nicht ganz erwachsen auf mich, die Dialoge, obwohl es halt dann gerade zum Ende hin teilweise doch nochmal so richtig brutal auch bei einigen wird, ne? Mhm. Aber ja, so du kannst deinen eigenen Charakter nicht wirklich einen Charakter geben und bei den Companions halt auch. Und wie gesagt, da würde mich halt wirklich brennend interessieren, ob das mal anders war.
So, es kommt eine Hammer-Analogie gleich. Ich arbeite darauf hin. Also, das eine ist, ich fand, also ich verstehe total, dass da die Roughness fehlt. Und das war in Dragon Age 1 und 2 war die mehr da. In Inquisition ehrlich gesagt nicht.
Nee.
Ich fand schon immer, ehrlich gesagt, dass da, und das ist tatsächlich, BioWare war da schon immer komplett anders als jetzt Larian und Baldur's Gate. Also es war schon immer viel polierter. Selbst in Dragon Age Origins war die amerikanische Interpretation von Dark Fantasy. Also da auch Dragon Age Origins hatte schon sehr häufig Comic Relief und solche Geschichten. Mhm. Also das ist erstmal alles nichts Neues. Was anders ist, und ich danke dir so sehr, dass du Coach gesagt hast, Dragon Age, jetzt kommt die Hammer-These, pass auf. Dragon Age The Wailguard ist Ted Lasso.
Das stimmt.
Es ist in vielerlei Hinsicht so, und das ist für mich auch, glaube ich, einer der Gründe, warum Gott, die Leute nach Feierabend das Ding so gern gespielt haben. Das ist so eine Feel-Good-Dramedy. Das Ding spricht richtig ernste Themen an. Richtig ernste. Da kommen schon harte Dinge, aber das wird halt alles mit so einem charmanten amerikanischen Dramedy oder englischen, ne, so. Es ist auch
das ist so gut.
So, und das finde ich schon. Und das, ich glaube, das ist einerseits durchaus weil ist aber einer unserer Hauptkritikpunkte am Spiel, im GameStar Test, dass da es fühlt sich nicht nach echtem Rollenspiel an. Also so nach echtem Rollenspiel im Sinne von, ich kann hier wirklich frei entscheiden, was meine Rolle in diesem Spiel ist. Das ist verloren gegangen. Und das war in Origins ausgeprägter, in Dragon Age 2 sicherlich auch. In Inquisition ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Aber und auf der anderen Seite, glaube ich, so ein bisschen was gewinnt das Spiel auch deutlich. Und jeder muss da auch für sich ein bisschen entscheiden, ist es mir das wert? Ja. Weil es fühlt sich einfach gut an, diesen Menschen häufig zuzuhören, mit ihnen zu interagieren und das zu spielen und so. Und dieses Teamgefühl, das kriegt das Spiel schon relativ gut hin. Man fühlt mit diesen Menschen mit. Und du hast es eben nicht wie in Baldur's Gate, dass du eben sagst, ach komm, mit dem will ich mich gar nicht beschäftigen, den finde ich doof. Das hast du hier nicht, sondern du willst dich mit all diesen Personen beschäftigen. Mhm. Was dann auch hinten raus dafür sorgt, gerade weil das Spiel dir dieses Hey, One-Family-Ding halt sehr stark mitgibt und One-Team-Ding, dass dann einige Sachen dann hinten raus auch durchaus ein bisschen härter hitten als in vergangenen Spielen.
Ja. Schreib das mit Ted Lasso bitte als Kolumne. Ich finde das so gut.
Ja.
Das ist wirklich gut.
Um das kurz einzuordnen, für alle, die Ted Lasso nicht kennen, das ist eine Apple-TV-Serie über einen Football-Trainer aus USA, der nach Großbritannien kommt, um dort einen Fußball, also so wie wir es, das, was wir als Fußball kennen, Team zu coachen. Und er macht das sehr optimistisch, positiv, empathisch, motivierend, ja, empathisch. Da gibt es durchaus Schicksalsschläge, auch für ihn selbst, die er da durchleiden muss und die ganz schön in die Magengrube gehen. Aber er versucht immer, diesen positiven Ausblick zu haben auf das Leben.
Wir haben dann Fußballer, einen Profifußballer, der davor steht, der schwul ist und soll er sich outen oder nicht. Wir haben Ted Lasso kann sein Kind nicht sehen. Mhm. Er ist mitten in einer Scheidung oder beziehungsweise von ein paar Therapeuten wird er, spannt ihn die Frau aus und so. Also wirklich sehr, auch durchaus ernste und tragische, Mobbing ist ein Thema und so weiter und so fort, aber alles mit so einem leicht zuckrigen Feel-Good-Take. Und da musste ich so dran denken.
Ja, ja. Sehr gute Serie übrigens. Mal eben nebenher eine kurze Serienempfehlung noch mal mit reingeschmissen. Da werde ich heute noch lange drüber nachdenken, Heiko. Das ist so gut. Stimmt.
Ja, es stimmt wirklich. Das verändert auch meine Perspektive jetzt auf das Spiel.
Ja. Aber Heiko hat alles geändert.
Es fasst auch ein bisschen zusammen, was mich dann doch, weil das ist halt Ted Lasso und nicht Dragon Age. Ja. Ne, also für meine persönliche Erwartungshaltung aus diesen alten Spielen kommend, ich möchte halt abends auch mal ein bisschen deprimiert werden.
Du möchtest mir in die Fresse.
Ich möchte mir in die Fresse. Genau.
Das kann ich auch verstehen, aber ich habe mich da auch länger mit den Leuten bei mir im Team drüber unterhalten. Da sind wir dann wieder so bei diesem Punkt Erwartungshaltung und was man möchte und unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen. Und ich finde, so Dragon Age hat halt bei mir zumindest wirklich dieses Bedürfnis befriedigt mit, ich gehe jetzt abends nach Hause, ich schalte ein bisschen meinen Kopf aus, ich lasse mich ein bisschen von den schlauchigen Leveln treiben. Und das hat mir schon gut gefallen.
Es hat halt einen geilen Flow einfach.
Ja.
Ja, den auch Michael Dowse gelobt hat, ja, in dem Tweet, den ich die ganze Zeit zitiere, und sehr ergiebig.
Ich kann das auch total verstehen, wenn Leute sagen, das ist nichts für mich. Ich hatte zum Beispiel mit Sophia, die ja auch neu mit dazu kam, das Gespräch mit, nee, mir ist das alles zu schlauchig. Ich möchte ja auch gerne so ein bisschen links und rechts erkunden gehen, was ja auch möglich ist später, wenn man möchte, aber halt nicht wie eine Open World. Und ich kam halt am nächsten Tag, wo wir beide so ein paar Stunden dann drin hatten, kam ich so, boah, das ist alles so schlauchig. Ich finde das mega. Ich muss mich gerade nicht zu sehr anstrengen und dieses Spiel werde ich auch wirklich durchspielen können, weil du halt einfach so ein bisschen straight und das ist so. Also ich habe ja auch gelesen, so viele Leute sind gerade verwirrt auch von den unterschiedlichen Rezensionen, die online da sind. Oh, also in unseren Kommentaren habe ich es auch viel gesehen. Ja, die einen sagen, es ist jetzt blöd, dass das Gameplay blöd ist. Die anderen sagen, es ist gut. Und es hat wirklich so viel einfach nur damit zu tun, ob ein Bedürfnis gerade befriedigt ist bei dir selber, worauf du gerade Bock hast aus meiner Sicht.
Ja. Das ist ja schön. Das ist sehr schön gesagt. Ich finde gerade dieses Straightheit im Spieldesign, in der Erzählweise, wenn man böse wäre, könnte man sagen, dieses Geglättete ist ja auch das, was Heiko vorhin meinte, mit ein bisschen diesem JRPG-Vergleich. Es sei denn, ich hätte missverstanden.
Nein. Ich finde tatsächlich, Dragon Age The Veilguard ist in vielerlei Hinsicht wie ein japanisches Rollenspiel, also wirklich in vielerlei Hinsicht. Also ich spiele auch gerade parallel Re-Metaphor Fantasio. Umgekehrt, genau, ja.
Dieses Spiel. Das neue Spiel von den Persona-Leuten.
Den Titel finde ich auch furchtbar.
Spiel. Aber und es ist in Sachen Struktur sehr, sehr vergleichbar tatsächlich auch. Das ist auch noch ein Ding, dass man, das ein Stück weit Geschmackssache ist, was auch im Übrigen aber auch schon immer ein Dragon Age-Ding war, was sie auch seit Baldur's Gate-Zeiten ja sehr vereinfacht haben, ist die Spiellogik und auch die Spielwirtschaft. Ne? In Baldur's Gate 2 hatte noch jeder Händler sein eigenes Inventar und du hattest das ist so wie in Baldur's Gate 3, ja, du kannst im Grunde genommen alles aufheben und brauchst aber nur einen Prozent der Dinge wirklich so, ne? Und in Dragon Age ist es halt genau wie in dem japanischen Rollenspiel, alles was du nimmst, kannst du auch irgendwie benutzen und alles ist systemisiert.
Ja.
So, das fühlt sich dann auch stellenweise so ein bisschen mathematisch und systemisch an. Aber es ist halt, auch das erzeugt so einen Flow, so eine Belohnungsspirale. Alles, was du tust, bringt dich so ein Stück weit voran.
Und das ist, glaube ich, des Pudels Kern, wenn man über altmodisch redet. Ja. Denn das ist eigentlich nicht der Zeitgeist.
Nein.
Ich sage nicht, dass es schlecht ist oder falsch ist, aber der Zeitgeist ist eigentlich eher Sandbox. Freiheit, eigene Wege finden, Probleme zu lösen. Ne? Sag mal, ein Zelda Breath of the Wild, wo du einfach Werkzeuge in die Hand bekommst und das Spiel dann sagt, na, guck doch mal, wie weit du kommst mit der Physik und dann kannst du da ein bisschen Magnet machen und da kannst du ein bisschen Eis machen und jetzt im neuen Teil kannst du irgendwie deine Sachen zusammenbauen und deine irgendwie Schiffchen bauen und dann da durch die Gegend und dann guck doch selber, ne, einfach wie du dich durch die Welt bewegst, vielleicht zu viel, dann auch
es ist so erfrischend, mal wieder das Gegenteil zu
machen. Ja, das kann man sagen. Genau, aber das hatte ich halt auch, genau das hatte ich auch so. Es gibt auch so viele Open-World-Spiele, wie halt auch ein Zelda Breath of the Wild, habe ich zu Ende gespielt, das Tears of the Kingdom dann wieder nicht mehr. Wenn du dann auch nur mal einmal eine Woche nicht spielen kannst, bist du ja teilweise auch schon wieder raus und weißt nicht mehr, wo du warst und wer du bist und was du machen musst. Und ich habe sehr viele Open-World-Spiele, die ich irgendwie angefangen habe und nie zu Ende gebracht habe. Aber bei Dragon Age, da kannst du halt wirklich einfach mal wieder so sehr. Ich glaube, dass das tatsächlich auch mit ein Grund war, warum es mir dann beim Spielen so gefallen hat. So das, was du auch sagst, so ja, eigentlich ist es auch mal wieder sehr entspannt, nur durch Schläuche durchzugehen und nicht nach links und rechts zu können und
ja, ich meine, du kannst du ja tatsächlich, ja,
man kann,
ihr eines,
ja.
Also ihr eines Zugeständnis an die Sandbox ist auch das eine Element, was in diesem Spiel drinsteckt, wo ich sagen würde, weil wir oft und lange drüber gesprochen haben, wie BioWare sich in der Vergangenheit von Trends hat beeinflussen lassen, im größeren Sinne, im Rollenspielgenre. Ne, Inquisition musste irgendwie plötzlich riesige Gebiete haben und insbesondere die Hinterlande, weil Skyrim so erfolgreich war mit seiner Open World. Und oh nein, da müssen wir ja auch ein großes Gebiet machen und die Leute lange da drin halten. Und dann wussten sie nicht so richtig, wie sie es füllen sollen. So, und das eine Zugeständnis an modernes Game Design, moderne Spielmechanik, das drinsteckt, sind für mich die Puzzles. Mhm. Nämlich all die Rätsel, die du finden kannst in diesen Arealen, sobald sie halt freigeschaltet werden zur freien Erkundung, wo du dann gucken kannst, okay, wie muss ich was wo kombinieren oder welche Strahlen muss ich auf Energiekristalle ausrichten oder sonst was alles, um da irgendwie eine Kiste freizuschalten hinter einem Gitter, wo ich erstmal nicht weiß, wie ich hinkomme. Ich
kann keine Blutsäcke mehr sehen.
Ja, oder genau diese dämlichen Blightbeulen, die man, ja, die, ja. Also die Elemente dessen wiederholen sich dann auch relativ oft, ne, ab einem bestimmten Punkt, aber sie haben halt diese Levels gefüllt mit diesen Puzzles, glaube ich, weil das einer der Trends ist, die bei Electronic Arts auch angesagt sind. Star Wars Jedi Survivor hat das auch gemacht mit den Herausforderungstempeln. Ne, dass du einfach dieses Gefühl hast, hey, hier ist ein kleines Problem, es sind ja jetzt nicht die super schweren Megakopfnüsse, aber hier ist ein kleines Problem. Und du selber kannst eine Lösung dafür finden. Das gibt
und
dir
du so hast die Charakterfähigkeit, mit der du experimentieren kannst.
Genau, es gibt dir ein gutes Gefühl, das zu schaffen. Ich glaube, das ist dieses, ne, man muss nicht komplett sandboxig sein, wie es ja zum Beispiel in Baldur's Gate auch ist, wo du wirklich auch Probleme kriegst und das Spiel dir dann sagt, mach, was du willst. Nutze die Umgebung, nutze Ölflecken auf dem Boden, rede mit den Leuten, brich mich, ja. Genau, mach mich kaputt mit all den Werkzeugen, die ich dir an die Hand gebe. Oder auch natürlich die Bethesda-Spiele, die einfach sagen, hier ist eine Welt, mach, was du willst.
Vor allem finde ich, also macht das Weltdesign von Dragon Age The Wailguard, und auch da ist es für mich nochmal eine Evolution gegenüber den Vorgängern und ein so großer Fortschritt gegenüber Inquisition, und das ist für mich auch eine Stärke, über die zu wenig gesprochen wird. Das Artdesign dieser Welten ist sensationell.
Ja.
Ich muss dazu eine kleine Geschichte, eine schöne, romantische, nostalgische, nerdige Geschichte erzählen. Ich fand Baldur's Gate 2 damals so schön, also die Hintergründe, dass ich meinen Kumpel, der in der Uni in so einem Büro gearbeitet hat, gebeten habe, aus den Files über einen Plotter, die Älteren unter euch werden sich erinnern, was ein Plotter ist, mir das auszudrucken, damit ich mir das als Poster an die Wände hängen kann. Und The Wailguard schafft es, dass du eigentlich zu jeder Spielminute sagst, oh, ist das schön, ja, ich möchte mir das ausdrucken. Und also, das schaffen sie natürlich auch ein bisschen über dieses Schlauchdesign, weil du hast halt, sie spielen unglaublich geschickt mit Panoramen in diesem Spiel. Mhm. Das ist einfach sensationell. Du möchtest so in diesen Fernseher oder in den Monitor, du möchtest da reinkriechen.
Ja, also wir hatten es vorhin, als du noch nicht da warst, haben wir ein bisschen gespielt, da haben wir es auch schon gehabt, das Thema, und mal so ein bisschen was aus dem Wald gezeigt. Und ich muss es an dieser Stelle einfach nochmal sagen, mit dem Fotomodus da rumrennen und einfach nur Aufnahmen zu machen von den Landschaften, das macht wahnsinnig viel Spaß, weil sie eben so schön sind. Und über den Schlauch, wie du auch gerade sagst, da fallen dir manchmal dann auch so Sachen auf. Es gab dann zum Beispiel in dem Wald am Anfang, gab es dann auch so eine Stelle, da gehst du auch relativ schlauchig durch diesen Wald durch. Und erst ist mir was nicht aufgefallen und dann gucke ich nochmal hin und dann sehe ich irgendwie so einen Arm und guck nochmal genauer hin. Oh, da stehen ja irgendwie so zwei Figuren. die aussehen wie Menschen, die irgendwie verflucht wurden, wo irgendwie was drüber gefallen ist und der eine hält die andere so an der Hand und es sieht so aus, als würden sie wegrennen und so versteinerte Bäume im Prinzip, aber in Menschengestalt. Und da hab ich mich auch so aus dem Winkel angeguckt, habe da auch mehrere Fotos von gemacht mit unterschiedlichen Beleuchtungen und so, weil das war halt einfach wirklich... Tourismus, Environmental Storytelling. Ich habe mich sofort gefragt, ja, warum sind die denn da jetzt versteinert? Was ist die Geschichte dahinter und so? Und da hast du richtig viel in dem Spiel, wo ihr dann natürlich auch wieder, aber in den Tests steht das immer so unterschiedlich. Die einen sagen, es ist wunderschön, die anderen sagen, es ist hölzern. Ja, du hast halt wunderschöne Umgebung, die Haare sehen toll aus und dann hast du aber auch gleichzeitig wieder hölzerne Gesichter. Und so erklären sich halt so nach und nach dann immer mal auch diese...
Wobei ich da bei den Gesichtern auch sagen muss, dass es sich wirklich auf ein paar NPCs beschränkt. Also die Charaktere finde ich die Gesichtsanimation, also von Hauptcharakteren finde ich die Gesichtsanimation eigentlich immer gelungen.
Ja, also von den, ich finde auch von den Companions, ja, von deinem eigenen Charakter absolut überhaupt nicht.
Also ich finde, also das
mein eigener Charakter, pass auf, was mein eigener Charakter ist, wenn er flirty ist, so ein Creep, weil er dann, also manchmal, nicht immer, aber weil er so ein schiefes Grinsen dann bekommt und so sagt, ich habe schon immer an dich geglaubt. Also so sagt er es natürlich nicht. Aber ich finde, jedes Mal ist es so, weil ich meinen Charakter so gebaut habe, dass er aussieht wie ich, denke ich mir immer, oh Gott, rede ich so? Sehe ich so aus, wenn ich flirty bin? Das würde alles erklären natürlich, was ich bisher so erlebt habe. Aber okay.
Nee, also für mich persönlich sind die Gesichter dann doch ein bisschen zu hölzern. Also vor allem, wenn ich es halt auch mit Baldur's Gate 3 vergleiche, wo du auch wirklich gerade in den Cinematics auch richtig krasse Mimiken und so in den Figuren und in den Gesichtern so richtig Schmerz sehen kannst.
Oder auch ein Cyberpunk.
So. Ja, Cyberpunk.
Also auf Cyberpunk ist das herausragend.
Niveau, das stimmt, und ich finde, da im Vergleich sind die Gesichter schon sehr altbacken teilweise.
Auch straight. Also auch da passt es einfach. Das ist geglättet. Natürlich kann man da Emotionen ablesen, wenn jemand betreten ist oder wütend oder traurig. Das ist schon ablesbar, aber nicht in der... Also dadurch, dass es halt auch so ein leicht comichafter Stil ist oder ein bisschen knuffiger Stil, aber es glaube ich, auf den Begriff können wir uns einigen, ist es halt auch da nicht in der Tiefe und Ausprägung wie in anderen Spielen.
Darauf können wir uns einigen.
Ja, und da verstehe ich dann halt, wie gesagt, wieder, warum da wieder so unterschiedliche Aussagen auch in den Reviews und Kritiken zu finden sind, weil du da, zumindest für mich, für meinen persönlichen Geschmack, gehen da die Welten teilweise wirklich ein bisschen auseinander in, boah, sieht das geil aus und
Wobei ich auch tatsächlich, das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich finde, die Kritiken gehen nicht so weit auseinander. Es gibt ein paar Reviews, gibt ein sehr prominentes Video von mir sehr geschätzten SkillUp, der halt sagt, ihm gefällt das nicht und das gut argumentativ begründet. Aber ich finde schon, dass die, wenn man sich so mal das, es gibt schon wirklich viele Rollenspiele oder viele Spiele, wo sich zumindest die professionelle Medienlandschaft wesentlich uneiniger war als bei Dragon Age.
Ich sag mal, es kann vielleicht auch sein, dass es dann über auch ein paar prominente Reviews oder Videos dann so ist. Ich beziehe mich da viel auch auf Kommentare, weil ich sehr viele Kommentare einfach gelesen habe. So, die Kritiken gehen so weit auseinander. Und es kann natürlich sein, es wurde sich immer auf zwei, drei bezogen. Und ich hab's deswegen greife ich es halt einfach nochmal auf, weil ich das wirklich viel in den letzten Tagen gelesen hatte in Kommentaren.
Ich bin super gespannt tatsächlich, wie es jetzt in der Community mal abseits anderer Diskurse, die jetzt nichts mit der eigentlichen Spielqualität zu tun haben, wirklich ankommt. Und ich glaube, man hat es hier schon in den Kommentaren gesehen, dass da Volk sagt, ich bin 2 Stunden drin, ich find's geil. Also ich bin wirklich gespannt, wie es so bei den Leuten, die dem Spiel offen gegenüber sind, ankommt. Weil, wie gesagt, ich bin ja eigentlich auch ein alter, knöteriger CRPG-Taktik-Rollenspieler, geht mir weg mit dem ganzen modernen Kram. Ich freue mich schon jetzt wieder drauf, heute Abend nochmal so 2, 3 Questchen, die gehen schon noch.
Ich auch. Aber du bist aber ein Typ, der trotzdem offen ist für Dinge.
Ja. Ist es denn ein Rollenspiel für dich? Also wir haben ja schon etabliert, die rollenspielerische Tiefe deines eigenen Charakters ist jetzt nicht so da. Da ist immer Ted Lasso auf verschiedenen. Vielleicht auch mal Ted Lasso, der einen schlechten Tag hat oder so, oder ein bisschen direkter ist, aber immer also, so ein bisschen positiver.
Mein salomonisches Urteil wäre, wenn für jemanden ein Persona 5 oder einen Final Fantasy 16 oder wegen mir auch 7 als Rollenspiel durchgeht, dann geht auch Dragon Age The Veilguard als Rollenspiel. Wenn du jetzt sagst, für mich ist es nur ein echtes Rollenspiel, wenn es halt so wie Pathfinder, Baldur's Gate 3 oder Pillars of Eternity ist. Nein, Nein, auf keinen Fall. Es ist ein verhältnismäßig lineares Spiel. Das ist eine Storytelling-Maschine. Es ist schon, wenn es ist, wo es für mich so ein bisschen das Ding ist, ist, weil wir sagen, hey, das ist ein Action-Rollenspiel. Alter, wenn in einem Action-Rollenspiel so viel gelabert wird wie in The Velger, dann spiele ich es nicht. Ja? Also es ist super dialoglastig, es lässt sich sehr viel Zeit, es macht auch durchaus einiges mit Erkundung. Trotz der verhältnismäßig linearen Welten gibt's schon viel, wo man sagt, hey, ich will da mal gucken, ist da ein Puzzle, was ich schon lösen kann oder nicht. Man kann schon viel machen. Es gibt eine Spielökonomie, es gibt wahnsinnig tiefe Charakterbäume. Es gibt auch sehr unterschiedliche Möglichkeiten, innerhalb der Klasse zu skillen. Es gibt da auch durchaus viele Kombinationsmöglichkeiten. Da gibt es auch Dinge zu kritisieren. Mhm. Aber grundsätzlich, auch das siehst du jetzt in einem klassischen Action-Rollenspiel, oder ne, Action-Rollenspiel nicht, aber Action-Adventure eher weniger, ja, also der Skilltree jetzt, ich nenne es mal von den God of War, der neueren Teil, ist nicht vergleichbar mit dem, was dir da einen Dragon Age The Veilguard vor den Latz knallt. Deswegen finde ich eigentlich diese Analogie mit den japanischen Rollenspielen eigentlich ganz passend. Wenn du sagst, jo, so ein Persona oder so ein Final Fantasy, das lasse ich noch so als Rollenspiel durchgehen, das ist das, was ich von einem digitalen Rollenspiel erwarte, dann kannst du das als Rollenspiel sehen. Wenn du sagst, ey, Rollenspiel heißt für mich regelmäßig harte Entscheidungen, Rollenspiel heißt für mich immer, ich will eine komplette Party wirklich managen und auch frei gestalten können. Auch das ist hier eher eingeschränkt. Dann wahrscheinlich eher nicht. Und wenn für dich natürlich auch zwingend zu einem Rollenspiel sehr taktische Kämpfe gehören. Spannend finde ich dann wieder, wenn man es vergleicht mit einem Mass Effect. Also ich finde es jetzt nicht viel weniger rollenspielig als ein Mass Effect zum Beispiel.
In dem, was dein Charakter tut, definitiv. Weil im Mass Effect kann ich ja so ein Arsch sein. Zum Teil, hallo, hier der Journalistin eine ballern, weil sie mir schon wiederkommt mit ihrem dummen Interview. Oder Morden Solus erschießen, weil ich in der Situation denke, es ist die einzige Lösung. Ja, ich schwöre, wenn ich gewusst hätte, dass man ihn auch überreden kann, hätte ich ihn nicht erschossen.
Was sagst
also,
du jetzt?
Da geht, ich werde es nie wieder spielen, weil das ist meine Lore für Mass Effect 3.
Das stimmt, da gebe ich dir recht.
Genau, also da war natürlich in der Charakterentwicklung, im Loot, in all dem hast du vollkommen recht, nicht mehr oder weniger Tiefe drin. Eher sogar weniger Tiefe, als sie jetzt in einem Dragon Age 4 drin steckt, auch wegen der Talentbäume, die halt hier sehr viel aufgefächerterer sind, als sie es in dem Mass Effect waren. Auch wenn es am Ende nicht zu unbedingt mehr Fähigkeiten führt, ne, weil du halt drei aktive Fähigkeiten hast, plus Ultimate in den Kämpfen.
Aber, und das ist auch eine Sache, die mir tatsächlich in der Rezeption ein bisschen zu kurz kommt, es ist beeindruckend, wie viel Aufwand hier BioWare auch in die einzelnen Klassen gesteckt hat. Du kannst Krieger, also Fabiano und ich haben beide in den Krieger gespielt und wir haben komplett unterschiedliches Spielerlebnis. Also ich spiel's ein bisschen so wie God of War mit so einem Schild, in den ich werfe und hab mir den jetzt komplett auf Feuereffekte geskillt. Fabiano schwingt seine Zwei-Axt-Waffe und hat ein komplettes anderes Skillset. Und es hat auch sogar beim Loot, es gibt halt einzigartige Gegenstände, was ich auch dem Spiel hoch anrechne, die drehen deinen gesamten Spielstil auf links. Du sagst boah, dieses Schwert ist so geil, ich möchte das maximal ausschöpfen, ich respecke mal. So,
ja.
Auch das gibt's in dem
also
Spiel.
Also eigentlich fängst du dann noch mal bei der Komplexität so richtig an, wenn dann auch das Gear eine Rolle spielt. Ich spiele übrigens wieder eine ganz andere Kriegerin. Ich bin die Schnitterroute gegangen.
Die Schnitterroute,
ich spiele mit Nekromantenschaden und Ausblutung und das schockt auch sehr.
Ja, das Ding ist nur, ich glaube, also es gibt auch Leute, die das vielleicht machen, aber wer ist denn wirklich in dem Spiel mal an dem Punkt und sagt, okay, komm, ich probiere jetzt auch noch mal kompletten Reskill aus und mach noch mal einen kompletten neuen Kampfstil, weil ich finde, wenn man seinen Kampfstil erstmal gefunden hat, ich bin Nekromantenmagier, der halt auch so Lebensentzug hat und wahnsinnige Fernkampfstärke, weil ich alle Boni gestackt habe, die mir dieser Skilltree einfach gibt, auf mach was mit deinem Zauberstab und die anderen fallen einfach um irgendwann. Also grundsätzlich was sehr viel Spaß macht. Die Kämpfe sind super cool, auch mit Ausweichen und dann hau ich den Stab auf den Boden und alles sprunzt weg und dann kämpfst du irgendwie gegen einen Drachen und dann ist der ganze Bildschirm ist Effekte und so, ganz cool. Aber ich käme jetzt nicht auf die Idee, meinen Kampfstil zu ändern und dann kommt halt doch eine gewisse, natürlich logischerweise, weil ab einem gewissen Punkt kriegst du auch nicht mehr so viele neue Fähigkeiten dann, weil so viele sind's halt nicht, wenn du nicht komplett respeckst. steigst du ein in so eine gewisse Wiederholbarkeit,
also oder
so
eine Repetitivität? Also manchmal schon. Also ich habe schon hier und da auch nochmal so ein paar Sachen geändert und ich werde definitiv auch nochmal eine andere Route machen, aber auch nur, weil ich nicht plane, es noch ein zweites Mal zu spielen. Also ich werde es halt definitiv einmal durchspielen und dann abhaken und wahrscheinlich nie wieder mehr anfassen. Mhm. Da probiere ich halt zwischendurch schon so ein paar unterschiedliche Sachen aus.
Also was man im Spiel schon vorwerfen kann oder als wirklich Hardcore-Rollenspiele vorwerfen kann, finde ich, dass es auf einem normalen Schwierigkeitsgrad genau das, was du spielst halt, wie du willst. Es macht keinen großen Unterschied, welchen Build du machst. Ja, die Gegner haben alle unterschiedliche Stärken und Schwächen. Es spielt jetzt nicht die große Rolle, dass du da jetzt fett auf Resistenzen achtest. Aber man kann das Spiel sehr, sehr stark customizen.
Ja.
Und wenn du den Schwierigkeitsgrad hochdrehst und vor allem, wenn du dann eben auch, weil es gab auch Kritik, naja, man sieht ja immer, wo die angreifen. Schalt's halt aus und schon hast du einen Eldenring.
Ja.
Also,
ja.
Ja, du kannst tatsächlich sogar sehr viel ausschalten, weil ich hatte auch das Thema mit eben der Sophia, meiner Redakteurin, die gesagt hat, ja, ich möchte ja nicht alles sofort auf der Karte sehen. Ich will ja nicht jede Schatztruhe auf der Karte sehen und so. Kannst du auch ausschalten. Also du kannst halt die Minimap, glaube ich, sogar komplett wegschalten.
Ja, du kannst alles.
Genau, du kannst
alle
Interface-Elemente wegschalten. Du kannst den Schwierigkeitsgrad hochdrehen. Das sieht man aber auch nur, wenn man wirklich aktiv in das Menü reingeht. Das sagt dir das Spiel, glaube ich, nirgendwo richtig so, hey, übrigens, du kannst auch. Aber es geht. Wenn ihr es schwerer haben möchtet, wenn ihr weniger sehen wollt und so, könnt ihr es tatsächlich überall von Anfang an abschalten.
Ja.
Anschalten.
Ja. Also genau, Schwierigkeitsgrad sagt es dir schon am Anfang. Den kannst du sogar detailliert nochmal in einzelnen Kategorien dann anpassen. Bis hin entweder zum Story-Mode, in dem du überhaupt keine Gefahr hast und nicht mal sterben kannst. Also kannst abschalten, dass dein Charakter sterben kann. Deine Companions können nie sterben. Stört mich übrigens. Hätte gerne, dass sie zu Boden gehen. Irgendwann, ich sie aufrichten muss.
Das hat mich in Inquisition so genervt. Ich kam mir vor wie ein Babysitter.
Ja, aber es ist halt auch wieder, deswegen, es nimmt halt diese komplette taktische Ebene raus, auf die anderen gucken zu müssen. Die sind halt ein erweitertes Skill-Kampf-Menü.
Absolut.
Einfach. Und ein cooles, ne, mit den Kombos, die du machen kannst und so. Aber ja, egal. Genau, kannst abschalten, dass du stirbst. Kannst alle Interface-Elemente bis hin zum Questmarker abschalten. Es ist dann nicht ideal spielbar, muss ich auch sagen. Ich habe es probiert, aber die Orientierung und so ist schon, also man merkt schon, dass es nicht drauf ausgelegt ist, wirklich gar kein Interface zu nutzen. Aber es geht. Ja? Auch die Kampfzahlen, Schadenszahlen und so, die nerven können, ausschalten.
Was ich sehr geil finde, und das wäre mein Tipp an die Community, wenn sie spielen, stellt es so ein, dass ihr Questmarker einblenden könnt. Also man hat die Option, standardmäßig ist, dass es sie permanent eingeblendet werden. Du kannst aber sagen, hey, zeig's mir nur an, wenn ich ein Digi-Kreuz auf hochdrücke. Und dann wird nur kurz gesagt, hier geht's weiter und dann machst du es halt und du hast trotzdem deine Immersion. Das war für mich quasi der beste Kompromiss.
Genau. Und warum wir, weil der Chat das auch gerade angemerkt hat, warum wir so viel über diese UI-Sachen reden, ist ja nicht mal genau der Punkt UI, sondern Anpassbarkeit ist für sie halt ein wichtiges Thema. Und das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, wo man sagen kann, das ist halt das ist dem neuen BioWare, wenn man so möchte, auch sehr wichtig. Ich kann mir dieses Spiel so einstellen, auch was natürlich Zugänglichkeit angeht, Accessibility, wie ich es haben möchte und wie ich es brauche.
Ja.
Was grundsätzlich eine gute Sache ist. Genau. Wir haben einen Elefanten im Raum, den wir noch ansprechen müssen. Es gab zwei Elefanten. Elefant Nummer 1 war die Key-Vergabe und ihre Tücken. Elefant Nummer 2 ist das Thema Gendern und geschlechtsneutrale Pronomen in der deutschen Version von Dragon Age The Veilguard. Es gibt nämlich eine Figur im Spiel, deren Nebenquest, ist kein Teil der Hauptquest, aber der Nebenquest sich um Geschlechteridentitäten dreht und wo auch insbesondere dann geschlechtsneutrale Pronomen verwendet werden. Und zwar im Deutschen hen, hem, was äußerst ungewohnte Pronomen sind, die aus der Not geboren sind, glaube ich, dass sie einfach einen Weg gesucht haben, das im Englischen viel etabliertere they, them ins Deutsche zu übertragen.
Bin ehrlich, mir ist es im Englischen nicht mal aufgefallen.
Genau.
Und die haben mir gesagt, ey, das fühlt sich so richtig schön fantasy-mittelalterlich an.
Mhm.
Und hab's dann in der deutschen Version gespielt. Und ich bin ja schon jemand, der sich mit Sprache beschäftigt.
Sollte man in unserem Job vielleicht tun, ja?
Vielleicht. Und ich bin ehrlich, ich hab's auch nicht gewusst. So, ich bin auch drüber gestolpert, hab so die Augenbraue hochgezogen. Hä? Wie ist das? Wie sind die Pronomen? Bin aber auch ehrlich, es macht vom gesamten Spielerlebnis so was kleinen Anteil, dass es mir dann eigentlich das dann auch relativ schnell egal war. Was ich dem Spiel schon vorwerfe, ist, dass es versäumt, das vernünftig zu erklären. Also wie du schon sagst, es gibt loremäßig gute Gründe, sich mit dem Thema aktiv zu beschäftigen. Mhm. Und auch das ist ja wieder, das ist ja auch der, wo da jetzt die weibliche Kritik ist. Habt ihr schon mal ein Dragon Age gespielt?
Ja, oder überhaupt ein BioWare-Spiel?
Ja. Bereits in Inquisition gab es eine Transperson.
Zehn Jahre her.
Auch schon Origins war sehr progressiv. Dragon Age 2 sowieso. Also, ja, war nicht das Thema. Ist tatsächlich, das ist ja auch witzig, es wird sogar in der deutschen Version erklärt, aber nur in einem dieser Lore-Schnipsel.
Die man dann schon lesen
die
muss.
Die man dann, ne, schon aktiv lesen muss.
Ja, also, das, was du halt gesagt hast, Micha, darüber habe ich mich auch mit einigen Leuten unterhalten, es wird nicht so gut eingeführt, aber es gibt für das Spiel ja auch eigentlich keinen Grund, es zu tun, weil es ist halt englischsprachig entwickelt, und im Englischsprachigen hast du nun mal das They-Them, und das ist da seit Jahren etabliert, ne? Da brauchst du keine Erklärungen für. Das heißt im Deutschen, ich verstehe auch für das Lokalisierungsteam, verstehe ich auch, dass es wahrscheinlich auch nicht einfach war. Ja. Ein super Dilemma, so was machen wir jetzt damit? Weil es ist tatsächlich für diese Charakterquest, ist ein Thema, ist es wichtig? Man kann sie auch ignorieren, wenn man möchte übrigens. Mhm. Ihr könnt die komplett auslassen. Was man dann vielleicht im Deutschen gebraucht hätte, weil eben, das sind die sogenannten Neopronomen, die sind in der Mehrheitsgesellschaft sind die nicht so etabliert. Ich gehe davon aus, dass es Leute irritieren wird, die sich mit dem Thema sonst nicht so beschäftigen. Und es wirkt auch erstmal so, wenn du es wirklich noch nie in deinem Leben gehört hast, denkst du erstmal, was ist das, und kommst vielleicht nicht mit. Und da haben sie auch eine Chance verpasst, sage ich mal, auch aufzuklären. Man hätte ja vielleicht sowas machen können wie ein Pop-up-Fenster zu Beginn des Spiels im Sinne von, hey, aus den und den Gründen gibt es halt hier die sogenannten Neopronomen. Dann wäre man vielleicht besser mitgekommen. Was mich persönlich dann tatsächlich eher stört, ist, dass es teilweise inkonsequent ist. Du hast halt, es wird auch gegendert mit Doppelpunkten. Also man kann ja zum Beispiel einen Stern nehmen oder eben die Doppelpunkte. Ich glaube, die beiden Varianten haben sich auch so am meisten durchgesetzt. Und manchmal wird's halt gemacht und manchmal wird's nicht gemacht. Und die Neopronomen, die werden auch schon benutzt im Spiel relativ früh, bevor dieser Charakter überhaupt eine Rolle spielt. Und da bist du dann auch erstmal, dass du kurz überlegst, ist hier ein Übersetzungsfehler gewesen? Und da bin ich eben auch gespannt, für den deutschsprachigen Raum jetzt, ob das für Leute wirklich eine Rolle spielen wird, ob sie das irritieren wird. Also gerade wenn sie mit diesen Themen noch nicht so viel Berührungspunkte hatten, kann durchaus passieren, ja. Aber letztendlich, wenn man dann halt spielt, so wie du sagst, spielst, es hat halt wirklich kaum eine Rolle. So. Und sogar wenn du möchtest, wie gesagt, kannst du die ganze Quest von dieser Person, um die es geht, ignorieren.
Ja.
Aber ja, also es wird im Internet gerade größer gemacht, als es ist, sagen wir mal so.
Also ich finde,
Überraschung.
Ja, was, das Internet ist erhitzt dabei irgendeiner Diskussion, als es sein müsste? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde schon, also wie du sagst, ich finde, es ist okay, davon irritiert zu sein. Man stolpert halt über die Dinge in der deutschen Version, auch durchaus in der Sprachausgabe, wenn es halt, auch geschlechtsneutrale Charaktere, der Behütere genannt werden oder wer ist die Say-Idiote oder so in der Sprachausgabe, im Text. Es ist teilweise wirklich, wo du denkst, es ist schwer verständlich vielleicht auch für manche Menschen, wenn man dann denkt, okay, es ist ein Fehler, ich weiß gar nicht, worüber reden die. Also eine Erklärung und eine Einordnung seitens EA, seitens BioWare, wie auch immer, hätte da nicht geschadet. Und ich glaube, das Deutsche ist auch nicht die einzige Sprache, die sich bisher nicht auf ein geschlechtsneutrales Pronomen geeignet hat. Französisch gilt was Ähnliches und so weiter. Also,
ja. Die Frage, die ich mir halt stelle, und das ist eigentlich, das zeigt mir so ein bisschen auch die Absurde teilweise dieser Debatte, hätten sie das Spiel komplett auf Englisch gelassen?
Wie GTA zum Beispiel?
Wie GTA. Mhm. Und auch keine deutschen Texte? Wir hätten es, weil wir das nicht tun bei GameStar, weil wir sagen, naja, wir wollen jetzt nicht ein Spiel dafür abstrafen, dass es keine deutsche Übersetzung macht, so, hätte sich wahrscheinlich niemand drüber aufgeregt, weil es sich im Englischen wirklich so normal und natürlich anfühlt und anhört. Es wäre wahrscheinlich nicht mal eine Debatte gewesen, so. Aber dadurch, weil sie sich ja eben entschieden haben, zu sagen, okay, wir wollen eine vollständig übersetzte deutsche Version haben, und es ist ja wirklich nicht nur, es ist ja wirklich in diesem Spiel, ähnlich wie in Baldur's Gate 3, wirklich jeder Dialog vertont, komplett so. Und auch jeder Dialog und jeder Lore-Schnipsel komplett übersetzt. Sie haben enormen Aufwand betrieben und standen dann halt vor der Situation, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Mussten irgendeine Entscheidung treffen und haben es wahrscheinlich einfach auch versäumt, das einfach vernünftig zu erklären in irgendeiner Form. Oder einfach zu sagen, halt, hey, unsere künstlerische Entscheidung, deal with it or ignore it. So.
Wir hatten ja sogar auch ein Statement dazu angefragt, weil wir auch einfach wissen wollten, wir haben das antizipiert, dass es ein Thema werden könnte. Ist nun mal auch ein aufgeladenes Thema oder emotionales Thema für viele. Und was uns zumindest bestätigt wurde, ist, dass auf jeden Fall auch mit Linguisten und Linguistinnen zusammengearbeitet wurde. Also da jetzt sich auch einfach nur irgendwelche Leute hingesetzt haben und gesagt, wir machen mal irgendwas. Ne?
Ja, ich meine, ich verstehe die Herausforderung komplett. Ich möchte es auch nicht machen müssen oder ich hätte auch keine Patentlösung jetzt zur Hand, zu sagen, okay, so musst du es machen. Das ist wirklich.
Ich habe drüber nachgedacht und halt selbst und alles, worauf ich gekommen bin, wäre auch irgendwie schwierig gewesen.
Ja, also das war halt tatsächlich eine Herausforderung, die sie jetzt hatten, ganz spezifisch bei diesem Spiel. Ich finde, man sollte es wissen, einfach auch das wieder Erwartungshaltung, wenn man die deutsche Version spielen möchte. Am Ende kann jeder von euch da draußen selber die Entscheidung treffen, was ihr dann macht, ob ihr die Sprache umstellt, ob ihr es auf Englisch umstellt, ob die wenigen Stellen, das ist ja auch nicht ständig und in jedem Satz, aber die wenigen Stellen, an denen das gesagt wird, euch stören oder
nicht. Was man an der Stelle vielleicht noch ergänzen muss, ist ansonsten wirklich, dass die Qualität der deutschen Sprachausgabe wirklich exzellent ist.
Also ja.
Die Sprecher sind passend gewählt, die Emotionen kommen gut rüber, also es ist eine der besten ist wirklich eine der besten Übersetzungsarbeiten, die ich in den letzten Jahren grundsätzlich gesehen habe.
Bis auf den Vornamen von Harding, die in der deutschen Version Borte heißt, in der englischen Version Lace, weil ihre Mutter Schneiderin war und deshalb das kleidungsbezogene, nähereibezogene Namen sind, finde ich schon fast genial eigentlich übersetzt, geil. So ein bisschen, aber trotzdem Borte.
Ja, ergibt aber schon Borte Sinn. Borte
gibt's doch auch beim Schneidern.
Ja. Ja, deswegen, aber als Borte, als Name klingt halt einfach.
Ach so, ich dachte gerade, du
mich hast nicht gestört, aber jetzt, wo du
gibt
sagst,
es den Namen
Lace Borte? Ist natürlich,
im echten Leben?
Sie ist eine
habe ich noch nie gehört.
Ja,
aber ich meine, sie ist ja auch eine Zwergin, also vielleicht in, im Zwergenvolk gibt's den Namen vielleicht einfach und du hast nur noch nie davon gehört.
Ich weiß nicht, wie du im Spiel heißt, ob du dich so taufen lassen würdest.
Micha.
Den Namen. Ja, gut, das gilt.
Ja. Schlimmer, schrecklicher Name, mit dem ich schon lange leben muss. Fast 42 Jahre. Wir müssen ein Fazit ziehen an dieser Stelle über das neue BioWare und was wir von ihnen in Zukunft erwarten können, ob wir überhaupt etwas in Zukunft von ihnen erwarten können, denn dieses Spiel, auch das war schon eine Frage in unserem Chat, ist das denn wichtig für BioWare? Und ich glaube, diese Frage kann man getrost beantworten mit, aber hallo, ist dieses Spiel und sein Verkaufserfolg wahnsinnig wichtig, weil die jetzt fast 10 Jahre lang daran gearbeitet haben und überlegt mal, was das allein an Gehältern bedeutet, in den USA und Kanada, was ja jetzt, ich meine, ja klar, die haben auch Zuarbeiten, wahrscheinlich international aus aller Welt, aber ich sag mal, wo das Spiel hauptsächlich entsteht, das sind keine Billiglohnländer. Also das hat Millionen und Millionen Dollar gekostet, dieses Spiel zu machen. Wenn das nicht erfolgreich wird?
Sag mal so, in den Steam-Charts sieht's gut aus. Ich finde, bin tatsächlich bemerkenswert, du hast es am Anfang angerissen, ich habe es dafür kritisiert, rückständig zu sein. Ich finde es aber auch sehr lobenswert, wie rückständig es in anderer Hinsicht ist. Es ist halt echt mal wieder ein reines Singleplayer-Spiel ohne irgendwas. Also ich habe gehört, hier muss doch irgendwo der Shop sein oder so. Das ist nix. Nix. Du nimmst das Spiel, du startest nicht mal jetzt irgendwie EA-Launcher oder so. Nix. Das ist einfach echt so gute alte Singleplayer, wie es sie früher mal gab. So. Und auch Value for Money ist sensationell bei dem Spiel. Also und auch nicht mal, das war tatsächlich meine Befürchtung. Deswegen war es mir wichtig, mal Fabiano, dass er es durchspielt, weil ich habe echt gedacht, sie zerdeppern mal wieder das Ende. Auch das hat BioWare ja durchaus des Häufigeren schon hingekriegt.
Ach, ja, schon.
Ach, ich fand schon Mass Effect.
Wollen wir auch das Mass Effect 3 fast aufmachen oder nein?
Okay. Aber was ich sagen wollte, das ist ein Spiel, was von vorne bis hinten wirklich sauber durchproduziert ist. Die Technik ist sehr gut. Es gibt keine großen Probleme technischer Natur, egal ob auf Konsole oder auf dem PC. Und es hat ein grandioses Finale. Also ja, es ist wirklich auch von Anfang bis Ende ein Steigerungslauf. Und es ist halt für mich einfach mal wieder, und das ist für mich das Fazit, obwohl ich an dem Spiel einiges zu kritisieren habe, obwohl es mich, auch da sind wir uns wieder einig, so als Oldschool-Rollenspieler nicht da komplett abholt in dem, was ich gerne gehabt hätte. Aber es fühlt sich für mich einfach wieder wie so richtig gute alte Singleplayer-Unterhaltung an. Ja, mhm. Aufs Sofa, jetzt hier komm mal 2 Stunden lang einfach mal die Welt sein lassen, da eintauchen und ich erlebe was Cooles und ich muss mir über nichts anderes Gedanken machen. Und das kriegt das Spiel wirklich wunderbar hin. Also, dass ich wirklich da in diese Welt auch versinken kann.
Ja, also da kann ich mich Heiko nur anschließen. Wegen den Sachen, die er jetzt gesagt hat, ist es für mich halt auch ein schönes Popcorn-Kino-Erlebnis, weil es eben einfach ist, sich hinsetzen. Ich freue mich jetzt auch schon gleich noch mal so 1-2 Missionchen, Questions weiterzuspielen, bis ich dann letztendlich beim Ende bin. Ich bin schon sehr gespannt, wie es letztendlich dann auch so in der Masse ankommen wird. Ich kann das tatsächlich gerade für mich ein bisschen schwer einschätzen, ob es jetzt ein totaler, super, ein Topseller wird. Mhm. Ich glaube aber, der Bass ist gerade groß genug, dass Leute interessiert genug sind, dass auch viele es spielen werden. Und ich bleib einfach dabei, es ist wirklich ein sehr gutes Spiel, für wenn du noch nie irgendein Dragon Age gespielt hast, kommst du da rein, weil ich weiß jetzt, dieses Spiel hat mir so gut gefallen, wenn das nächste Dragon Age kommt, dann bin ich wieder dabei. Mhm. So, dann hat's mich gut genug überzeugt, dass ich mir das nächste holen würde. Und ich denke halt auch, ja, es gibt Dragon Ages und es gibt eine Historie, aber es ist ja auch 10 Jahre her. Wir haben jetzt auch viele 20-jährige Gamer, die die anderen Dragon Ages nie in ihrem Leben gespielt haben. Oder sie sollten es zumindest vielleicht nicht vor 10 Jahren gespielt haben. Sei mal dahingestellt. Und da sind auch einfach wieder eine neue Generation an Spielern und Spielerinnen, die jetzt neu da reinkommen in so eine Franchise und da Spaß mit haben können. Also es wird jetzt für mich nicht das Game of the Year werden, das nicht. Es ist halt eine sehr schöne, solide Singleplayer-Erfahrung, mit der man Spaß haben kann. Punkt.
Ja, und ich glaube, das ist der Kern, hoffentlich, so es den Erfolg hat, des neuen BioWare. Die werden nie zu einem Sandbox-Rollenspielstudio werden. Das waren sie ja früher schon nicht, aber sie werden es noch weniger, sondern eher zu so einem, zu der Hollywood-Ted Lasso, ich liebe es, diesen Vergleich, der Hollywood-Ted Lasso-Interpretation des Rollenspiels. Das ist so ihr Weg. Ich bin ein bisschen besorgt aus 2 Gründen. Das eine ist, du hast es gerade schon gesagt, das Finale, die letzten 2 Stunden heben dieses Spiel, man muss es wirklich so sagen, also heben dieses Spiel nochmal auf ein anderes Niveau, weil da so viele Dinge nochmal passieren, so viele Entscheidungen nochmal, also sagen wir mal dramatischere Entscheidungen passieren, als sie vorher über weite Strecken passiert sind. Und viele Leute spielen aber Spiele nicht durch. Ne, das wissen wir ja. Und wenn man das dann nicht erlebt, dann, ne, und ja, diesen 10
Einspiel. Kann man ja auch offen sagen. Wir waren tatsächlich so ein bisschen in der Diskussion, ist das Spiel eine 84 oder 85? Das war so unsere Wertungsdiskussion nach dem Finale. Das hat das Spiel für uns wirklich nochmal auf ein anderes Level gehoben. Das muss man auch sagen. Also unsere Wertung basiert darauf, man hat's durchgespielt und wir haben das Gesamterlebnis bewertet.
Definitiv und wirklich, es ist ja wirklich so. Ja, also dann nochmal die letzten 2-3 Stunden oder sowas zu erleben, gehört mit dazu zu diesem Erlebnis. Ein ganz wichtiger Teil davon. Das ist aber das eine, ne, wo ich mir im Prinzip Sorgen mache. Vielleicht werden das viele Leute gar nicht sehen. Das zweite, was einfach nur ein persönlicher Wunsch ist, in Mass Effect 5, wann auch immer es kommt, in ferner Zukunft. Es ist okay, wenn ich ein bisschen, ich bin ja vielleicht dann nicht mehr Shepard, sondern ein anderer Charakter, je nachdem, wie sie es fortsetzen, wenn ich ein bisschen positiver bin und Ted Lasso-mäßig, trotzdem will ich meinen Renegade-Trigger. Ja. Ich will Leuten ins Gesicht hauen können. Ich mach's ja dann nicht mal. Ich bin ja selber der Good Guy immer in Spielen. Aber ich möchte die Möglichkeit haben, nicht immer, nicht in jeder Situation, aber hin und wieder einfach sagen zu können, weißt du was? Jetzt fragst du mich zum 7. Mal, was mein Lieblingsshop auf der Citadel ist. Jetzt gibt's auf die Schnauze.
Sie haben es ja zumindest schon angeteasert, dass sie sich bei der Tonalität sehr deutlich von Dragon Age abheben wollen.
Und das ist genau das, was sie dann auch müssen. Genau. Also das ist nämlich, dass das neue BioWare halt nicht nur das eine kann, sondern auch noch da mehr Facetten entwickelt. Das wäre meine Hoffnung dann auch für ein Mass Effect, weil ich bin ein größerer Mass Effect als Dragon Age Fan. Das muss man an der Stelle einfach mal offen so aussprechen, weil, und jetzt setze ich den Schlusspunkt, der zu ganz vielen Kommentaren führen wird, Sci-Fi ist immer besser als Fantasy. So schön Dragon Age The Veilguard auch geworden
ist. Deswegen habe ich ja auch nur Anthem gespielt.
Ja, Anthem war schon auch ganz cool. Anthem, ja, aber spielmechanisch. Naja, nicht. So, vielen Dank, Heiko. Vielen Dank, Leia, für diesen Talk über Dragon Age 4. Das hat viel Spaß gemacht. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie gut das Spiel ankommen wird und was das dann heißen wird für BioWare und die Zukunft von BioWare. Vielen Dank euch allen fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.